Schön, euch zu sehen. Ich bin übrigens auch super gerne hier, wenn ich gar nichts zu tun habe. Und das hatte ich ja jetzt anderthalb Jahre. Und ich komme wirklich gerne her, auch wenn ich so viel unterwegs bin. Und das bin ich wirklich sehr. Wenn ich nicht hier bin, dann bin ich unterwegs. Und dann vermisse ich euch, weil ihr seid doch meine Gemeinde, unsere Gemeinde, also seine Gemeinde. Aber ich ja, ihr bedeutet mir viel. Gott trotzdem loben, Fragezeichen, Ausrufezeichen, das ist mein Thema. Gott trotzdem loben. Wir erleben Krieg, also wir Gott sei Dank nicht hier, aber viele unter uns sind aus dem Krieg gekommen. Und ich finde es ein Privileg, dass ihr bei uns seid. Und ich finde es erstaunlich, wie ihr damit umgeht. Aber ich denke, das ist eine Herausforderung für uns alle. Können wir Gott loben, wenn er das zulässt? Wir beten und beten, dass es aufhört und ein Verrückter macht weiter und lässt sich nicht stoppen. Und es besteht die Gefahr, dass dieser Verrückter, er hat schon die ganze Welt durcheinander gebracht, aber dass es noch mehr geschieht. Und dass unsere große Wohlstandsphase vorbei ist, irgendwann mal, vielleicht auch bald. Können wir Gott loben, wenn es so viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen? Es gibt einen unter uns, der hat im Balkankrieg aufgehört, den Lobpreis mitzumachen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihm ist, ob er wieder mitsingt, aber er hat damals gesagt, wenn Gott diesen Krieg, solange er ihn zulässt, kann ich ihn nicht loben. Gott sei Dank kam er weiter in den Gottesdienst, hat sich die Predigt angehört, hat aber nicht mitgesungen. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Ich lese ein paar Worte von Paulus, und zwar am Ende von Römer 9 bis 11, die letzten Verse von Römer 11. Da schreibt er: O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. In der Luther-Übersetzung heißt es: O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Ein paar Verse aus der Neues Leben Übersetzung. Ich habe sie leider zu Hause liegen lassen und das ist eine andere. Da steht's aber anders. Da heißt es: Wie wunderbar ist Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer und wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Wie wunderbar ist Gott. Tja, wir singen das ja oft und unsere Lieder sind oft so, ja, schon ein bisschen abgehoben. Also es gibt andere Worship-Lieder, wo auch geklagt wird, wie in dem Psalm. In dem Psalm kommt ja die ganze Breite des Lebens. Aber wir haben oft nur die Lobseite. Wie wunderbar bist du und deine Liebe ist so toll und ich erlebe sie so tief. Und vielleicht sitzen manche dann da und sagen, ich erlebe hier gar nichts. Und außerdem, ja, können die das in Kharkiv und Kiew und wie die Städte alle heißen, auch singen. Und jetzt schauen wir mal bei Paulus. Das ist ja das Ende des Abschnittes Römer 9 bis 11. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie dran getraut zu predigen. Es ist ein Exkurs im Römerbrief, wo es um das alte Volk Israel geht, um das alte Volk Gottes. Und es beginnt so, dass Paulus sagt, ich möchte am liebsten selber verworfen werden, um meines Volkes willen, anstatt dass sie verloren gehen, dass sie Gott nicht erkennen. Lass mich zugrunde gehen, Gott. Weil er leidet daran, dass es nur so wenige gibt, die aus seinem Volk, aus Israel, an Jesus glauben. Und es sind ja wirklich wenige und es ist das erwählte Volk und sie glauben nicht. Obwohl Jesus doch sagt, ich bin zuerst für das Volk Gottes gekommen, für Israel. Paulus wollte selbst verflucht sein, als mit anzusehen, dass sein Volk nicht an Jesus glaubt. Und wenn man die Geschichte des Volkes Gottes, überhaupt die Geschichte anschaut, ist da so viel Unverständliches, auch was Gott und sein Volk betrifft. Warum hat er eigentlich Israel erwählt? So ein kleines Land. Hätte er nicht ein anderes erwählen können? Ja, hätte er. Aber er hat Israel erwählt. Warum hat er dann Isaak erwählt und nicht Ishmael? Und hat dann zugelassen, dass Abraham Hagar mit Ishmael in der Wüste ausgesetzt hat? Ist doch grausam. Warum hat er Jakob erwählt und nicht Esau, obwohl Jakob doch ein übler Betrüger war? Er hat sich das Erstgeborenenrecht erschlichen und zum Schluss noch den Segen durch eine ganz üble, perfide Sache. Und Gott hat ihn trotzdem gesegnet. Warum hat er so vielen in seinem Volk die Ohren verstopft, dass sie es überhaupt nicht verstehen konnten? Das erlebt Jesaja. Jesaja predigt und gibt Weissagungen und das Volk versteht es nicht. Und das heißt, Gott hat ihnen die Ohren verstopft. Und nun glauben sie nicht, Gottes eigenes Volk. So viel Unverständliches und Paulus verzweifelt daran. Und dann bekommt er eine Offenbarung von Gott, die Erkenntnis, dass die Juden deshalb nicht glauben, jedenfalls nicht viele oder nur wenige, damit die Heiden, die Nicht-Juden, eine Chance bekommen, ins Reich Gottes zu kommen, dass sie eine Chance bekommen, zu glauben. Eben die Menschen der ganzen Welt, die vorher ausgeschlossen waren, wie auch wir Heidenkinder, Germanenkinder. Er schreibt, dass sozusagen die Zweige des Ölbaums ausgebrochen wurden, damit wilde Zweige eingepfropft wurden. Also genau umgekehrt, wie das die Gärtner machen. Nicht das Edle eingepfropft, sondern das Wilde eingepfropft, damit das Wilde edel wird. Und das Wilde, das sind alle, die nicht jüdisch sind. Die meisten von uns, ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemand jüdische Vorfahren. Ich habe es, glaube ich, nicht. Ich bin eingepfropft als wilder Zweig. Und das macht die Juden wiederum eifersüchtig. Und so werden sie zurückkommen, erkennt Paulus, und dann werden alle glauben und alle gerettet werden. Und das bringt ihn dann zum Jubel. Er durchschaut nicht das Wie und Wieso der Wege Gottes und wohin, aber er weiß, wohin alles läuft. Das ist unbegreiflich und doch wunderbar, schmerzlich und doch zum Jubeln. Das mit der Eifersucht, das nutzt ja, hat Jakob Damkani und jetzt seine Elisheva genutzt, um jüdisches Volk, jüdische Menschen eifersüchtig zu machen, indem er Heidenchristen nach Israel einlädt und eingeladen hat, die dann von Jesus geredet haben, vom jüdischen Messias. Also sehr verschlungen die Wege Gottes, nicht gut verständlich. Wenn wir das Leben des Paulus ansehen, dann ist das ähnlich. Es ist auch nicht gerade ein Leben im Schlaraffenland. Im 2. Korintherbrief lesen wir, was er alles erlebt hat an Schrecklichkeiten, was er alles aushalten musste. Er hatte kein Leben im Wohlstand gelebt, er hatte keine Annehmlichkeiten, er wurde ausgepeitscht, er wurde verfolgt, er hat Schiffbruch erlitten und er ist in all dem Gott treu geblieben. Schließlich wartet er in Rom auf seinen Tod und verkündet weiter das Evangelium. Und doch gerät Paulus in Jubel und Anbetung. Wie können wir Gott loben, wenn so viel Schreckliches passiert, was wir nicht verstehen? Ich habe für mich drei Punkte gefunden, warum ich Gott trotzdem loben kann. Und das möchte ich mit euch gerne teilen. Die Punkte werden nach hinten hin immer kürzer. Also wenn der erste Punkt ein bisschen länger ist, dann habt keine Angst, dass sie alle so lang sind. Ich glaube, wir können Gott loben, wenn wir das Geheimnis Gottes anerkennen und stehen lassen. Am Anfang unseres Glaubens ist oftmals vieles ganz einfach. Das war jedenfalls bei mir so und es ist bei vielen anderen so. Wir lernen Jesus kennen und auf einmal hat sich das Leben verändert. Das ist jedenfalls bei denen so, bei denen das so ein krasser Übergang ist. Das ist nicht bei allen so, manche wachsen ja so rein, da ist das sicher nicht so ganz so empfunden, aber bei denen es so ein krasser Übergang ist, auf einmal, wow, es scheint alles ganz einfach zu sein, Gott erhört Gebete, ich bete um Parkplatz und dann ist er da und ich bete das und dann habe ich das gehört und dann bete ich um ein Zeichen, dann kriege ich ein Zeichen und so. So war es bei mir die ersten Jahre. Aber je länger ich ihn kenne, desto weniger verstehe ich ihn eigentlich. Ich erinnere mich, dass ich den Römerbrief gelesen habe, als ich ganz junger Christ war. Und ich habe alles verstanden. Heute finde ich den reichlich kompliziert. Das war aber einfach so. Irgendwie hat Gott aus jedem Wort zu mir gesprochen. Das war toll. Und heute denke ich, oh ja, wie versteht man das? Wie versteht man das? Okay. Und dann gibt es so viel auf dieser Welt, was ich nicht verstehe. Also Krieg ist dann noch am ehesten zu erklären, weil Krieg ist menschengemacht. Krieg zeigt uns einfach, dass wir Menschen tatsächlich fähig sind, einander umzubringen. Dass sich erwachsene Menschen so aufführen wie Kinder im Sandkasten. Und damit meine ich jetzt nicht die Soldaten, die armen Soldaten, die dann kämpfen müssen, diese armen jungen und älteren Männer, es ist ja fürchterlich, sondern die, die dahinter stehen und die in ihren Palästen sitzen und die eben nicht da vorne kämpfen. Diese ganzen Autokraten, die wir haben, es ist fürchterlich. Aber es zeigt etwas von dem, was schon in der Bibel steht, der Mensch ist böse von Anfang an. Und wir haben das in unserer humanistisch geprägten Welt vergessen. Also ich glaube, wir sind wie eingelullt gewesen die letzten Jahrzehnte. Weil wir haben eben keinen Krieg mehr erlebt, Gott sei Dank. Es sind nur noch ganz wenige, die leben, die im Krieg gewesen sind. Gott sei Dank haben wir es nicht mehr gehabt. Und wir haben so den Eindruck, naja, wir sind alle lieb und das brauchen wir nicht mehr und das brauchen wir auch nicht mehr. Aber es ist eben nicht so auf dieser Welt. Es gab vor einiger Zeit einen Film Honecker und der Pastor. Wer hat den gesehen? Hat den jemand gesehen? Schade. Könnt ihr noch in der Mediathek sehen. Ich weiß nicht genau, ich glaube bei Arte oder so. Das ist, es gab ja eben Honecker, DDR-Dings da, Staatsratsvorsitzender oder wie er sich nannte. Und dann ist die DDR, ja, Gott sei Dank zum Ende gekommen, 89. Viele von euch sind schon später geboren oder waren ja noch Kinder. Und Honecker war dann sozusagen auf der Flucht und ein Pastorenehepaar hat ihn aufgenommen. Und darüber gibt es einen Film. Es haben viele nicht verstanden, warum dieses Pastoren-Ehepaar ihn aufnimmt. Und die haben es nicht gemacht, weil sie Honecker und seine Frau so toll fanden, sondern weil sie Barmherzigkeit geübt haben und sagen, auch Verbrechern, die brauchen auch Barmherzigkeit und die brauchen ein Obdach, weil das hatte er nicht mehr. Es ist wirklich ein spannender Film auch. Sie versuchen auch, ihm was von Jesus zu erzählen, aber die sind total zu, die beiden, also die total verblendet. Und da gibt's gucken die zusammen eine Talkshow, wo es um sogenannte Jugendwerkhöfe ging. Und Jugendwerkhöfe, das waren so wie Erziehungsanstalten für Jugendliche, die mal die Schule geschwänzt haben oder sonst irgendwas. Also, die irgendwas sich haben mal zu Schulden kommen lassen. Und dann wurden die da eingesperrt und erzogen, aber mit viel Gewalt und Missbrauch. Und es war wirklich schrecklich. Die Jugendlichen sind eigentlich alle traumatisiert. Und dann war eine junge Erwachsene in dieser Talkshow und dann erzählte sie etwas davon, wie sie da missbraucht worden ist und dass sie bis heute traumatisiert ist. Am Frühstückstisch am nächsten Morgen, es gucken das Pastoren-Ehepaar und Honecker und seine Frau. Die gucken das an. Am Frühstückstisch am nächsten Tag will die Pastorenfrau das Thema darauf bringen und sagt, ja, Frau Honecker, Sie waren doch Familienministerin, Sie waren verantwortlich für diese Werkhöfe. Was sagen Sie denn dazu, was Sie da gehört haben? Ja, es gäbe ja auch Leute, die waren ganz dankbar, dass sie in diesen Höfen waren. Das war alles ganz gut. Das ist eine Ausnahme. Also die totale Verblendung. Ich fand's schockierend und das war bis zum Schluss. Ja, das zu den Diktatoren und zu Krieg. Aber es gibt auch Leid, was nicht menschengemacht ist. Wie ist es mit einem Vulkanausbruch? Wie ist es mit Erdbebenkrankheiten? Wie ist es, wenn Kinder krank werden? Kinder, die noch nicht geraucht haben, die noch nicht ungesund gegessen haben und auch noch nichts Ungesundes gemacht haben. Auf einmal werden sie krank. Wie können wir das verstehen? Ich verstehe das dann nicht. Ich sehe darin auch keinen Sinn. Und ich verstehe Gott nicht. Und viele geben ihren Glauben auf, wenn sie das erleben, solche Schicksalsschläge. Ja, tatsächlich lesen wir in der Bibel, wenn wir tiefer einsteigen, dass wir die Liebe Gottes nicht daran ablesen kann, dass es uns und anderen Menschen gut geht. Wenn wir sie nur daran ablesen wollen, dann werden wir am Glauben verzweifeln. Wir können sie nur ablesen, eindeutig, an Jesu Kommen und Jesu Sterben für uns am Kreuz. Dass Jesus gekommen ist, mitten in unser Elend hinein und mitleidet, ein Mensch geworden ist wie wir, hineingekommen ist in das größte Elend. Er war ja selbst Flüchtling, schon als Kind mit seinen Eltern sind sie nach Ägypten geflohen, als König Herodes sie verfolgt hat. Er war Kind einer unehelichen, also uneheliches Kind sozusagen, in einem besetzten Volk, als Flüchtling in einem armen, kleinen Land. Ja, daran können wir die Liebe Gottes ablesen, nicht an unserem Wohlergehen, nicht an unserer Gesundheit, nicht an unserem Wohlstand. Aber gut, Kreuz Jesu, wer versteht das? Auch schwer zu verstehen. Auch dafür brauchen wir eine Offenbarung von Gott. Es bleiben so viel Rätsel. Und ich glaube, Gott lädt uns ein, zu einem Frieden im Herzen zu kommen, den wir oft im Verstand nicht begreifen, der unlogisch ist im Verstand. Im Verstand verstehe ich vieles nicht. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Es ist nicht alles im Verstand zu verstehen. Aber ich kann zu einem existenziellen Frieden kommen, dass ich die Liebe Gottes doch trotzdem glauben kann und diese Rätsel stehen lassen kann. Wir kennen Gottes Wege nicht, aber wir kennen sein Herz. Der zweite Punkt, wir können Gott loben, wenn wir wahrnehmen, dass wir so viel von Gott bekommen haben, dass wir es ihm nie zurückerstatten könnten. Abgesehen von unserem Wohlergehen hat jeder von uns von Gott das Leben geschenkt bekommen. Wir haben Liebe geschenkt bekommen, wir haben Liebesfähigkeit geschenkt bekommen. Er hat uns mit Gaben ausgestattet. Er hat die Erde ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Er hat uns einen wunderschönen blauen Planeten gegeben. Mit ausreichend Wasser, ausreichend Sauerstoff, Pflanzen- und Tierreichtum und vielen, vielen schönen Menschen. Was alles gerade kaputt geht, das ist menschengemacht. Das haben wir uns selbst zu verdanken. Keiner von uns hat sich das Leben selbst gegeben. Keiner von uns kann solch ein schönes Umfeld schaffen. Wir können uns viel erarbeiten, aber wir können es nur, weil er uns die Gaben gegeben hat dazu und die Kraft. Ja, sogar Glauben ist ein Geschenk Gottes. Dass er uns annimmt, ein Geschenk, dass er Jesus geschickt hat. Dass er für uns gestorben und nicht vom Kreuz herabgestiegen ist. Dass er uns mit seinem Geist erfüllt hat, das ist ein Geschenk. Dass wir mit ihm reden können, dass er antwortet, dass er uns seinen Frieden schenkt. Auch in den schlimmsten Situationen von Krieg, Krankheit, Folter, das bezeugen viele Menschen. Das ist ein Geschenk, dass wir Teil der weltweiten Gemeinde sind. Gemeinde ist ein Geschenk. Er hat es zusammengestellt mit Menschen, die wir nie gewählt hätten, aber wo wir auf einmal feststellen, wow, kostbare Menschen, so unterschiedlich, so anders als ich und so eine Vielfalt. Und wir dürfen uns treffen, ohne dass uns jemand hinterher verhaftet. In anderen Ländern ist es nicht so. Da treffen sie sich in Wäldern, in Kellern, in Verstecken, jeden Sonntag woanders, damit sie nicht aufgespürt werden. So kostbar ist die Gemeinde. Wer sind wir, dass wir Gott Vorschriften machen? Spricht der Ton zum Töpfer, warum hast du mich gemacht? Wir dürfen unsere Rollen nicht vertauschen. Er ist Gott. Und wir sind seine Kinder. Er ist der Schöpfer und wir sind Geschöpfe, sein Werk, seine Geliebten. Und drittens, wir können Gott loben, wenn wir sehen, dass letztlich alles von ihm kommt, durch ihn ist und zu ihm, auf ihn zuläuft. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Irgendwann wird Gott alles in allem sein. Irgendwann werden wir keine Fragen mehr haben. Irgendwann wird alles Leid, ja sogar der Tod, ein Ende haben. Darauf leben wir zu. Und ich glaube, das haben viele von uns, auch ich, nicht tief in uns, weil wir sind sehr diesseitig geprägt. Im Mittelalter war es ganz anders. Ich meine, da haben die Christen Schreckliches erlebt. Die haben oft die meisten ihrer Kinder verloren, weil die Kindersterblichkeit so hoch war. Da sind Mütter bei der Geburt gestorben. Die haben auch, die haben Pest erlebt. Ich meine, gegenüber der Pest ist Covid wirklich eine andere Nummer. Tut mir leid, es ist so. Pest, da starben alle. Ein ganzes Dorf wurde ausgerottet. 60%, Wahnsinn, ja. Und es gab andere schreckliche Krankheiten, damit lebten sie, das war normal. Und sie waren trotzdem, wenn man diese alten Kirchenlieder liest oder singt, Paul Gerhardt oder so, auch Bodelschwing, der diese Bethel-Anstalten, so die ganz viele Kliniken und Häuser für behinderte Menschen in Bethel bei Bielefeld erschaffen hat, die haben größtes Elend erlebt. Die waren sehr jenseitig geprägt. Also sie wussten, wir gehen zu Gott. Sie wussten, das Leben ist nicht alles, was wir hier erleben. Es gibt darüber hinaus etwas und auf das freuen wir uns. Im Internet kann man sehen, dass auch in der Ukraine die Christen, die dort geblieben sind, Gott loben in ihren Gemeinden. Die Vineyard Kiew wächst, habe ich gehört. Einige von uns waren schon da und haben sie besucht. Sie loben Gott und sie haben es bei den ersten Bombennächten im Wohnzimmer gemacht oder dann im Keller. Ich habe jetzt auch gelesen, dass viele Menschen mittlerweile zum Glauben gekommen sind, die sich verstecken in den U-Bahn-Schächten. Aber auch hier, ihr seid Vorbilder für mich, die ihr hier seid, ihr ukrainischen Geschwister, dass ihr Gott lobt und nicht den ganzen Tag jammert. Und ihr hättet ja Grund dazu. In afrikanischen Slums habe ich schon Gottesdienste besucht mit überschwänglichem Lob. Das ist Wahnsinn. Und ich habe gesehen, in welchem Elend sie leben. Ich habe selber auch dort übernachtet, eine Zeit lang. Also 3 Wochen, nicht lange. 3 Wochen war ich da. Und sie haben alles geteilt mit uns. Und die Gottesdienste waren mit überschwänglichem Lob gefüllt. Und ich dachte, so kann ich nicht leben. Aber sie leben so. Und sie gehen voll Freude aus dem Gottesdienst nach Hause, weil sie Gott begegnet sind, mitten im Leid. Und er sie mit neuer Kraft ausgestattet hat. Die beeindruckendste Begegnung, die ich dieses Jahr hatte, war im Januar mit der Schwester von Anita Helm. Ich weiß nicht, Anita Helm, diejenigen, die schon lange hier sind, die kennen sie noch. Sie und ihr Mann waren in Aachen, sie waren sogar im Leitungsteam und sind dann irgendwann nach Bonn gezogen. Sie haben selber viel Leid erlebt. Eine kleine Tochter, die hatte Leukämie mit 2, 3 Jahren, lebt, ist gesund. Und die Schwester, Irene, hat eine Gemeinde geleitet in Siegburg. Und sie hatte am Ende Dezember erfahren, dass sie Krebs im Endstadium hatte. Sie wusste vorher nichts davon. Sie hatte nur ein bisschen Zwacken am Bauch. Sie ist dann zum Arzt und das war schon Endstadium. Und dann haben sie nur noch gesagt, palliativ kann man nichts mehr machen. Dann war sie hier im Klinikum. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich freuen würde, wenn ich sie besuche. Und ja, schön, komm. Und dieser Besuch, der hat mich echt umgehauen. Ich war sehr gespannt, wie wird's werden, wenn jemand nach einer Woche diese Diagnose hat, wie wird's ihr gehen und ihrem Mann? Das ist ja schrecklich. Und dann war sie voller Frieden, erfüllt von Frieden Gottes und hat gesagt, ich erlebe Gott und seinen Frieden, so wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich habe immer so im Kopf geglaubt und er erfüllt mich und es geht mir gut. Es geht mir gut. Neben ihr war ein Mädchen, die konnte kein Deutsch, aus Arabien oder also irgendeinem arabischen Land, und die hat immer so Luftnot gekriegt. Und Irenes Mann war dabei und dann hat Irene gesagt, lass uns beten für sie, für das Mädchen. Dann haben sie für das Mädchen gebetet, immer wieder, wenn sie so einen Anfall kriegte. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe die Gemeinde schon abgegeben, meine Ältesten, die machen das, das ist eine russlanddeutsche Pfingstgemeinde, die sind gut aufgestellt. Dann gab es eine Versöhnung in der Familie. Die hat eine große Familie und da gab es an einer Stelle ein bisschen Sachen, wo es Versöhnung brauchte. Das haben wir auch schon gemacht. Da müssen wir noch über meine Beerdigung reden und da müssen wir auch mal gucken, ob es für dich noch eine neue Frau gibt, weil du bist ja noch so jung. Nach einer Woche. Und dann sagte sie, du, ich spiele das nicht. Ich spiele das nicht, das ist echt. Gott ist so da. Und ich war wirklich geflasht, wie man heute so sagt. Ich dachte, wie wird's werden? Und dass es so würde, das hatte ich nie gedacht. Unglaublich. Und dann hab ich natürlich ein bisschen geguckt. Also sie ist in Facebook sehr präsent gewesen, hat dann immer wieder gepostet. Sie haben dann die letzte Zeit wirklich genossen. Und dann schrieb sie, meine Werte werden immer schlechter, aber es geht mir gut. Gott ist da. Und offensichtlich ist dieser Frieden bis zum Schluss geblieben. Inzwischen ist sie im Himmel. Im Juni ist sie gestorben, also 6 Monate später. Boah. Also gut, sie wusste das vorher auch nicht, dass Gott sie so beschenken würde. Und das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht. Es gibt ja auch Christen, die sterben schrecklich und erleben Fürchterliches und erleben es so nicht. Aber es gibt einfach mehr. Es gibt mehr. Das Elend wird nicht das Letzte bleiben, sondern Gott wird alles in allem sein. Darauf leben wir zu und deshalb können wir ihn loben. Jesus, danke, Danke, dass wir auf dich zuleben, auf dein Reich, dass dein Reich zwar jetzt auch schon unter uns ist, aber vollendet dann erst, wenn wir bei dir sind. Jesus, und ich bitte dich jetzt heute ganz besonders für die, die gerade Dinge erlebt haben, die sie nicht verstehen, oder für die, die ganz besonders gebeutelt sind durch das, was weltweit geschieht und was wir erleben und wo wir daneben stehen und uns fragen, wie kann es sein? Wie kann das sein, was da alles geschieht? Jeden Tag eine neue Katastrophe, individuell oder auch global. Aber deine Liebe ist nicht daran abzulesen, ob es uns persönlich gut geht. Das sagst du uns in deinem Wort. Sondern du bist gekommen mitten hinein in das Elend. Du bist gekommen und ein Mensch geworden. Du bist gekommen und für uns am Kreuz gestorben. Du hast dein Leben für uns gegeben und du erwartest uns in der Ewigkeit. Danke dafür. Bitte gib uns ein tiefes Verständnis davon. Und du hast dem Paulus eine Offenbarung gegeben über sein eigenes Volk. Und das kannst du bei uns auch tun, uns eine Offenbarung geben darüber, wie denn alles zusammenhängt. Aber du kannst uns auch Frieden geben, wenn wir es einfach stehen lassen können und wissen, wir werden dich nie ergründen. Aber wir wissen, du bist Liebe durch und durch, trotz allem und in allem. Und deshalb wollen wir dich loben, Herr. Wir wollen dich loben aus ganzem Herzen, egal was ist in unserem Leben und dieser Welt. Wir wollen dir die Ehre geben. Amen. Und dazu darf die Band nach vorne kommen, das wollen wir jetzt tun.